der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Heute zu Gast der Schauspieler Christoph Jöde. Das Gespräch führt Götz Bühler.
Mein Gast sitzt mir jetzt gegenüber, Christoph Jöde vom Schauspielhaus. Er ist erstaunlicherweise Schauspieler und ich begrüße ihn sehr herzlich. Schön, Hallo. Dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich durfte am Freitag Zeuge werden dieser fantastischen Premiere. Ich war total hin und weg, begeistert. Also wenn alle Leute, denen ich erzählt habe, dass sie in dieses Stück gehen sollen, dann seid ihr ausverkauft bis Silvester. Ich habe überlegt, es wäre auch ein schönes Silvesterstück, ehrlich gesagt. Mhm. Aber erstmal muss die zweite Aufführung kommen. Nun sprach ich am Wochenende mit einem anderen Schauspieler und der sagte, oh, zweite Aufführung, mal ganz schwierig. Gibt es da so ein Aberglauben oder ist das, hast du Angst vor dem 3. März?
Ja, die zweite war gestern schon.
Ach, Entschuldigung, ja. dann ist ja längst vorbei.
Ja, da sind wir schon drüber weg. Ja, nee, ja, das ist so ein Klassiker, dass man immer sagt, zweite Vorstellung, dann, ach Mann, das war so eine klassische zweite. So, gestern war eine schöne zweite, aber es ist natürlich was anderes. In der Premiere sitzen dann irgendwie viele Leute, die einen auch wahnsinnig supporten und es alle sind so bis unter den Scheitel nervös und aufgedreht und aufgeregt und da bringt man einfach mit diesem ganzen Team, was da so hart für gearbeitet hat, schon so eine angespannt, freudig, aufgeregte Atmosphäre mit in den Raum. Da ist einfach schon mal so viel da und dann spielt man es oft zum zweiten Mal, steht auf der Bühne und denkt, wo ist das alles? Was ist hier los? Wo sind die Leute da? Ja, genau.
Aber Sie sind genauso mitgegangen wie am Freitag und das Publikum war ähnlich begeistert, nehme ich mal an.
Ähnlich, aber auch irgendwie anders. Aber Sie waren da. Ja.
Also apropos Nervosität, hätte ich gewusst, wer hinter meiner Frau und mir sitzt, wäre ich wahrscheinlich total nervös gewesen und möglicherweise auch nicht so frei und hätte nicht so gelacht und so. Es war nämlich erst beim Aufstehen am Ende nach diesem stehenden Applaus wurde mir klar, das war Charlie Hübner, der da immer so zwischendurch gelacht hat und seine Gattin Lina Beckmann bewundert hat. Mhm. Ist das auch so ein Ding, dass man denkt, oh mein Gott, ist es jetzt der oder die da und die ganzen Kritiker sind da, was wird in der Nachtkritik stehen, werde ich den letzten Satz verstehen, ich habe ihn nicht verstanden von der Nachtkritik zum Beispiel, spielt sowas eine Rolle oder ist das gar nicht mehr da?
Also das spielt an dem Tag selbst bei mir eine große Rolle, sag ich mal, von morgens vom Aufstehen an irgendwie, aber da gehe ich dann, das ist doch mehr dann so die Texte und Abmachungen und Absprachen und kleine Aktionen, die irgendwie auf der Bühne stattfinden sollen, die einem dann 10.000 Mal durch den Kopf rasen. So die Leute, die dann da sitzen, ist bei mir tatsächlich eher so wirklich dann so Freundin oder Familie, die wegen denen ich dann wahnsinnig nervös bin, weil die natürlich auch immer viel dieser ganzen Arbeit mittragen und diese ganze Zeit miterlebt haben, wo man auf so eine Premiere hinarbeitet und immer wieder einspringen für einen oder einen den Rücken frei halten und dann sollen die am Ende auch sagen, ja Mensch, das hat sich aber auch gelohnt und nicht dann da sitzen und denken, Mensch, dafür machen wir diesen ganzen Zirkus. So, also es sind bei mir dann eher so die engeren Familienleute, wegen denen ich dann sehr nervös werde.
Ich glaube, du bist der Erste vom Ensemble, vom Schauspielhaus, der auch aus Hamburg kommt.
Ah.
Hast du schöne Assoziationen an, wenn du Hamburg denkst? Oder hat es einen Grund, dass du direkt danach irgendwie nach Essen gegangen bist, um an der Folkwang zu studieren? Nach Mabi?
Ja, das hat sich, der Weg dahin hat sich irgendwie so wahnsinnig überschlagen. So, also ich glaube, ich habe damals ein Projekt gemacht in Bochum, Theater Total, so ein Kennenlernprojekt in diesen ganzen Theaterbetrieb rein. Dann da erst gemerkt, dass die Leute da, anderen Teilnehmer, alle schon Termine haben für Vorsprechen. Ich dachte, Schauspieler, das macht man einfach, weil man es will. Oder so, also dass man das wirklich studiert. Und
man wird doch auch entdeckt, oder? Also es kommt, oder man wird entdeckt. Kommt Hollywood,
genau.
Und sagt, Mensch, Herr Jöde,
mach.
We need you.
Genau. Ja. So, also das ist mir da erst alles so richtig klar geworden. Und ich war da mit meinem besten Kumpel Janik Nowak, mittlerweile auch Schauspieler. Genau, und dann sagte einer dieser Teilnehmer, er hat einen Termin an der Folkwang vorsprechen, er will aber doch nicht, der ist mittlerweile Pfarrer. Und dann bin ich mit seinem Termin dahin gegangen.
Als Pfarrer?
Nee,
also nicht,
okay. Zum Vorsprechen, genau. Ja. Habe mich da kurzfristig vorbereitet und wahrscheinlich konnte das bei mir, glaube ich, auch nur so laufen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich das Durchhaltevermögen gehabt hätte, mich wirklich von Schule zu Schule zu arbeiten. Aber es hat sofort geklappt. Und ich hatte dann auf dem letzten Drücker mir aber noch einen Termin in Leipzig organisiert, mit dem dann mein bester Kumpel Janik Nowak nach Leipzig gefahren ist und jetzt auch Schauspieler ist. Und also so, er hatte gestern eine Premiere im Ohnsorg-Theater mit Bittersüße Zitronen. Kann ich auch sehr empfehlen. Ganz schöner Abend geworden. Und an solchen Abenden stehen wir dann immer da irgendwie, denken immer, Mann, jetzt. Das hätte auch alles ganz anders kommen können, ne? Und haben uns das alles gefühlt gar nicht so gut überlegt, ob wir das wirklich so machen wollen. Aber jetzt sind wir doch ganz happy.
Habt ihr euch das Leben so improvisiert oder war es das Leben, das euch improvisiert hat?
Das weiß ich manchmal gar nicht so genau, wer dafür was verantwortlich ist.
Aber es klingt total spannend. Also natürlich hat die Folkwang-Uni auch einen großen Ruf, nicht nur für Schauspiel, sondern auch für Tanz und Jazz und vieles, vieles mehr. Denkst du gerne an diese Zeit zurück? Oder
absolut.
War das anstrengend?
Na, da, also ich war in dem sogenannten Studiengang Schauspiel Bochum. Das war damals noch so ein Zweig von der Folkwang Essen, wo nur Schauspieler waren und Schauspielerinnen, also Studierende, in einem alten leerstehenden Kindergarten. Das sah ein bisschen aus wie so ein kleiner Bungalow auf dem Hinterhof von einer Gesamtschule. Und das war eine ganz besondere Atmosphäre da. Also es waren ganz kleine Räume, auch ein bisschen so WG-Feeling, 4 Jahrgänge, jeweils 8 Leute. Das war schon eine besondere Zeit. Also so ein Studium, ein Schauspielstudium ist ja eine ziemlich tolle Erfahrung.
Du bist in Hamburg aufgewachsen, lustigerweise glaube ich auf die Schule gegangen, bei der ich gegenüber gewohnt habe, im Gymnasium Hochrath.
Ah, nee.
Aber dein Vater war da.
Mein Vater war da, genau.
Du bist da gar nicht hingegangen.
Nee.
Ich habe nur irgendwo gelesen, es gibt ein Stück, das du, bei dem du Regie geführt hast und das du auch geschrieben hast, Söhne, wo es nicht nur um dich als Sohn, sondern auch um deinen Vater als Sohn ging. Und da war in einer Rezension so zu lesen, dass du das toll fandst, dass dein Vater als Musiklehrer und eben auch als derjenige, der da so ein bisschen Schauspiel an die Schule gebracht hat, stolz war und von den anderen bewundert wurde für die Arbeit, die er gemacht hat. Stimmt das?
Nein. Doch, ja, also mein Vater hat genau am Gymnasium Hochrath immer Musicals mit seinem Chor gemacht und da dann immer selber mitgespielt und gerne auch die Hauptrollen gespielt, also als Lehrer. Das fanden die Schüler toll und ihm hat das Spaß gemacht. Und das sind so meine ersten großen Theatererfahrungen, so in der Aula vom Gymnasium Hochrath. Und mein Vater, der auf der Bühne einfach wie ausgewechselt, schweißgebadet, singt und spielt und sowas, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und auch irgendwie dieses so mit ihm dann da nach der Aufführung in dieser Aula zu sein und zu merken, die Leute kommen zu ihm und er strahlt und ich bin irgendwie der kleine Steppke daneben, der halt wahnsinnig stolz auf ihn ist. So. Aber dieses, genau, das Theater und Schauspielen und so war einfach seitdem so unsere Connection. So. Und ja, es hat eigentlich nur, war nur eine Frage der Zeit, wann wir irgendwie mal was zusammen machen. Und hatten so kleinere Lesungen mal schon mal probiert damals, als ich in Bochum war und dann war aber dieses Söhne, was wirklich auch sehr biografisch und persönlich war, dann eine ziemlich spezielle, besondere Erfahrung für uns beide. Ja.
War das denn für dich früh klar, dass du Schauspieler werden willst, musst?
Es war den Menschen um mich rum, glaube ich. Also um mich, wenn ich heute mit Leuten spreche oder mit meiner Familie oder Mitschülerinnen von früher, die irgendwie sagen, ja, das war doch total klar. Mir war das, glaube ich, nicht so klar, so früh. Aber irgendwie, als es dann irgendwie losging und ich gemerkt habe, das macht mir einfach nur Spaß und das ist für mich irgendwie sehr kaum mit Anstrengung verbunden, sondern eher mit Entspannung und mit irgendwie Spielen. Ja, so, dann war es irgendwie relativ schnell klar. Und das ist auch jetzt so lustig mit meinem Sohn. Das ist halt auch mit meiner Freundin, wenn wir halt sagen, ich muss heute Abend spielen.
Ja.
Und dann sagt mein Sohn, was spielst du denn? Ja, die gläserne Stadt. Ist das eine Stadt aus Glas? Ja, ja. Und was spielst du? Ein Anwalt. Also dieses Wort spielen ist auch jetzt, ne, mit wo ich selber Vater bin, das ist irgendwie Wahnsinn. Das ist zwar Arbeit, aber es ist auch einfach ein Spiel.
Die gläserne Stadt, ich habe schon erwähnt, hat mich total umgehauen, total begeistert. Wir kommen noch dazu. Ich habe gerade etwas gedacht, als du erzähltest, Bochum, und du warst ganz früh, hattest du auch feste Engagement. Auch in Dortmund, habe ich gelesen, hast du 2010, 11 schon in der Dreigroschenoper mitgespielt. Durftest du da auch unter Haifisch der Szene singen, so wie in der Premiere? Oder?
Nee, da war ich, glaube ich, der Münz-Matthias.
Ja, gut, aber doch so ein bisschen Brechtsche Erfahrung ist da und ja, ein bisschen Anlehnung darf auch sein, oder?
Ja, ja, klar.
Die gläserne Stadt basiert auf einem alten Stoff von Nikolai Gogol. Nicht die Nase, sondern der Revisor. Und hier in diesem schönen Programmheft steht, dass die Autorin Felicia Zeller in Absprache mit dem Theater sich dazu entschlossen hat, dass es in der Bearbeitung nicht um Cum-Ex, Olaf Scholz und andere Protagonistinnen gehen soll, sondern um eine frei erfundene Welt. Und da möchte man jetzt genauso wie Olaf Scholz oder Anton Schatz sagen, da war nichts, das war normal, ich kann mich nicht erinnern. Also nee, glaube ich euch sofort, total. Es geht offensichtlich doch darum, würde ich jetzt mal so sagen, als neutraler Betrachter. Habt ihr bei der Arbeit an diesem Stück oder als ihr diesen Stoff bekommen habt, manchmal gedacht so, damit kommen wir nicht durch? Oder also, weiß ich nicht, wäre möglich gewesen.
Also, ich sag mal, der Text oder die Fassung hat schon so eine gewisse fröhliche Dreistigkeit so mit sich gebracht. Also, was da alles Zitate sind oder auch nicht Zitate oder so, das gilt es auch, glaube ich, bei uns innerhalb des Ensembles immer noch alles irgendwie rauszufinden. Ja, genau.
Und wir werden sehen, wie das Hamburger Publikum das aufnimmt. Ich fand es sehr schön, dass man im Programmheft hinten auch sehen kann, es sind tatsächlich Sponsoren. Da sind so ein paar Fake-Anzeigen drin. Aber hinten steht ein spezieller Dank an Haddock.
Okay.
Also und das Make-up der Darstellerin sind Produkte von MAC. Mhm. Also soweit ist es dann doch. Natürlich, wir lachen drüber, aber irgendwie sind wir, so wie du ja möglicherweise, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal so von der Bühne sagst, so, naja, wir lachen eigentlich über uns selbst. Und du hast ja das Schlusswort, dieses mit dem Krieg. Also irgendwie werden wir euch schon wieder ablenken und dann kommt ein Krieg und dann werdet ihr wieder an was anderes denken. War das nicht so? Nee, du, ich zitiere gerade deinen Text falsch, ne? Ja. Komplett falsch.
Nee,
du machst doch so einmal noch den Vorhang hoch und dann gibt es nochmal so die Vollklatsche.
Bei der Premiere habe ich den runtergerattert, diesen Text, weil ich so erleichtert war, dass das Ding jetzt durch ist. Ja, da sage ich eigentlich nur, dass es natürlich alles so nur im Theater stattfindet und in der Realität, dass alles digital läuft und man eine Bank wie die Kaktusbank eigentlich überhaupt nicht belangen kann für deren Vergehen, weil das mittlerweile alles digital per Mausklick von Land zu Land hüpft und bis die Staatsanwaltschaft da hinterherkommt, macht man einen Mausklick und ist schon wieder in einem anderen Land und so. Also es sollte nochmal so ein bisschen in unsere Gegenwart nochmal das Ganze rufen, in die digitale Gegenwart. Ja.
Ist es nicht tatsächlich so, dass einem, also ich habe sehr gelacht in diesem Stück und im Nachhinein musste ich sehr viel darüber nachdenken, warum ich gelacht habe. Es ist so ein bisschen befreiend, dass man über die Obrigkeit lachen kann. So guck mal, jetzt werden sie da brüskiert und demaskiert. Aber naja, die interessiert es wahrscheinlich relativ wenig, oder? Also die, ich meine, hier sind ja im Programmheft sind so ein paar Namen, die sind dann so wirklich etwas dilettantisch, muss ich mal sagen, geschwärzt. Also man kann das ja tatsächlich noch lesen, welche Namen da drunter steht, war sicherlich nicht so gemeint. Also hier steht dann teilweise, was sind Cum-Ex, durchgestrichen Mix-Max-Geschäfte, Olearius, völlig, also man kann das noch lesen hier unter dem Blauen. Und dann steht da Baktus, der heißt natürlich Bernd Baktus als Opfer und so. Ist das manchmal so ein Gedanke, so jetzt zeigen wir es ihnen aber richtig?
Der Wunsch ist, glaube ich, so ein bisschen da, es den Leuten richtig zu zeigen und gleichzeitig ist es irgendwie auch, merkt man auch beim Spielen oder beim Entwickeln, diese Ja, also wir haben uns auch viele Dokumentationen angeschaut oder Interviews mit gewissen Leuten, wo man dann merkt, die sitzen einfach da oder stehen da und man hat das Gefühl, die sind unerreichbar. An deren Stuhl wackelt überhaupt nichts. Die rechnen mit allem und haben für alles die richtigen Leute, die sich dann mit Paragraphen oder angefertigten Gutachten über 750 Seiten ein bisschen Luft verschaffen. So, also aber man hofft schon, dass einem das nachdenklich macht und nicht nur unterhält. Ja.
Das denke ich schon. Also zumindest bei allen, die ich kenne, die es gesehen haben, hat das funktioniert. Macht es Spaß, so einen Alois Reitwinkel, so einen Winkeladvokaten zu spielen?
Absolut. Also eine Riesenfreude. Ich stehe morgens auf und denke, yes, heute Abend spielen wir das Ding. Ja.
Ich habe im Internet gelesen, ich glaube Schauspieldatei oder sowas heißt das, dass du ungefähr 74 Instrumente spielst auch, irgendwie Cello, Saxophon, Klarinette, sonst was. Du sprichst fließend Französisch und Englisch und ich werde das jetzt nicht testen.
Danke.
Du bist ja auch damit sehr weit gekommen und du bist ein sehr physischer Schauspieler auch. Es gab Situationen, wo ich so kurz vorm Herzinfarkt war. Da gibt es so einen, natürlich, ihr fallt öfter mal eine Treppe runter. Also es ist bis zum dritten Mal, denkt man so, ein bisschen lahm. Und dann wird es ja immer noch, dann geht das immer so weiter und wird immer lustiger. Wie kommt das? Hat sich jemand sehr weh getan dabei? Also du zum Beispiel bei diesem einen Sturz da relativ am Anfang, da dachte ich schon so, okay, jetzt sind die Zähne weg.
Also für mich kann ich nur sagen, der spektakulärste Sturz ist irgendwie der schmerzfreiste aus irgendeinem Grund. Ich glaube, ich darf gar nicht darüber nachdenken, was ich da tue, sonst verletze ich mich irgendwann dabei. Bisher ist es immer ganz gut gegangen, aber der Regisseur hat gerade bei diesen Sachen von Anfang an gesagt, wir müssen das durchziehen. Also wenn jemand mal diese Treppe einfach hochgegangen ist, ohne zu stürzen, ist ihm das sofort aufgefallen und er hat mehr oder weniger unterbrochen und gesagt, du bist da nicht gestürzt. So. Und das hat er dann, er hat dann immer noch weiter dran gearbeitet, indem er dann halt auch sagte, ihr müsst auch immer, wenn ihr gestürzt seid, immer die Person hinter euch warnen, dass das eine schwierige Stufe ist. Oder euch über die Person vor euch aufregen, wie kann die so dumm sein, sich da immer wieder auf die Fresse zu legen und sich dann aber selber auch wieder, also das merkt man jetzt nach zwei Vorstellungen auch, das ist noch ganz viel Platz nach oben, was sozusagen diese Konsequenzen aus diesen Stürzen betreffen. Also ja, macht riesig Spaß.
Es macht auch im Publikum riesig Spaß, die gläserne Stadt zu sehen. Ich sag's einfach nochmal. Da gibt es so viele so gut getimte Slapstick-Momente und so viele wirklich sehr hervorragend witzige Momente. Und du hast aber vorhin erzählt, dass es noch viel mehr davon gab. Dass ihr sogar welche rausgestrichen habt. Wie habt ihr das denn gemacht? Also da ist doch kaum Platz für noch mehr Lacher. Dann müsst ihr doch die Leute in Baren aus dem Schauspielhaus holen.
Also ich glaube, man muss sich das vorstellen, die Probenarbeit für dieses Stück haben so einen unfassbaren Spaß gebracht. Einmal, weil es unfassbar tolle Kolleginnen und Kollegen sind, mit denen ich da auf der Bühne stehe. Eine wahnsinnig schöne Atmosphäre einfach. Und der Regisseur Victor Baudot bringt irgendwie auch einen Humor mit, in dem erstmal viel möglich ist und viel erlaubt ist. Und ja, manchmal hatte man dann einen riesigen Abschnitt vor sich, den es jetzt galt zu inszenieren und der Regisseur hat aber in den ersten 3 Sekunden dieser Szene schon so viele Gags eingebaut oder den verschiedenen SpielerInnen irgendwelche körperlichen Gebrechen oder du, immer wenn du sprichst, tut dir die Leiste unglaublich weh, immer wenn du lachst, kriegst du eine Migräne, also das wird dann so verteilt. Und wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Aber wie das bei Komödie dann so ist, soweit man das eine Komödie nennen, ja, da. Irgendwann wird es dann richtig harte Arbeit, weil beim 15. Mal lacht keiner mehr über den Witz und dann fragt man sich, Gott, was war denn? Wann fanden wir das denn so witzig? So, und wenn es dann zur Premiere hingeht, muss man dann irgendwie überlegen oder dann wird von außen halt geguckt, okay, wir müssen irgendwie auch verstehen, was da los ist. Es kann nicht sein, dass ihr da einfach nur auf der Bühne Spaß habt, sondern ich als Zuschauer oder Zuschauerin muss da ein Stück weit auch mitgehen können, so, und dann wird eiskalt werden die Gags rausgeschmissen. Ein Veto hatten wir. Das war, da waren wir uns alle einig, der muss drin bleiben. Und
darfst du sagen, was das war?
Ja, wir laufen einmal so, wenn dann der sogenannte Revisor dann erscheint, laufen wir alle einmal so diagonal über die Bühne, stellen uns in einer Reihe auf vor ihm, und dann sage ich als Anwalt zu dem Bernd Baktus, wir stehen alle in einer Reihe. Und dann sagt Herr Baktus, hepp. Und alle machen einen Schritt vor, um nicht mehr in einer Reihe zu stehen. Und dann sage ich, wir stehen wieder alle in einer Reihe. Dann sagt Bernd Baktus, halt die Fresse. Und das ist jetzt, wenn man es erzählt, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig witzig, aber wir hatten einfach jedes Mal Spaß, diese trottelige Gruppe da hinzustellen. Ja.
Du hast ja ein langes, bewegtes Leben hinter dir, in dem du sehr viel gespielt hast. Du bist auch noch in einem anderen Stück zu sehen, am Schauspielhaus, nicht wahr? Quasi parallel. Wie geht das denn? Also man fragt sich als Nicht-Schauspielerin, übrigens das Gendern spielt auch eine sehr schöne Rolle in dem Stück, wie das geht. Also wie man so ein intensives Stück spielen kann, ist das einfach Technik? Ist das irgendwas, was man lernt?
Sich mehrere Stücke zu merken.
Ja, und dann nicht vielleicht auf einmal einen Hänger zu haben und zu denken, warte mal, wo bin ich noch gleich hier? Ach, stimmt, ich habe diese Klamotte an, dann bin ich jetzt der Anwalt.
Ja, also ich glaube, da haben alle Kolleginnen und Kollegen ganz unterschiedliche Techniken. Bei mir ist das, ich weiß auch gerade gar nicht genau, wie viele Stücke ich gerade spiele, aber es müssten so 4, schätze ich, sein, vielleicht 5. Also das kommt wirklich, das kommt mit dem Kostüm, das kommt mit der Bühne, das kommt, ich bin auch jemand, ich gucke mir die Texte vorher nicht nochmal an, ich verliere auch ehrlich gesagt während der Probenzeit immer irgendwann mein Textbuch irgendwo und das muss dann einfach irgendwie da sein, wenn die Vorstellung dann läuft, und zum Glück ist es dann irgendwie auch immer da, aber es kommt viel, dass sozusagen, wenn ich vorher überlege und versuche den Text des Stückes nochmal durchzugehen, kriege ich Panik, weil ich denke, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie ging denn der Satz, aber wenn ich dann in dem Moment mich nach links drehe und darüber zum Tisch laufe und da steht die, was auch immer, Flasche auf dem Tisch, dann ist der Satz einfach irgendwie da, und da erinnert sich der Körper viel besser als ich mich in der Vorbereitung so.
Du hast ja nicht nur eine Theatervergangenheit, sondern auch in Film und Fernsehen, bekannt aus Film und Fernsehen. Ich las etwas von Neue Fahr Süd und von einem Lars von Trier Film und vom Tatort, den ich letztes Jahr gesehen habe, wo du da ganz, ganz böse, korrupte Bulle warst. Spielst du lieber den Bösewicht als den jungen Liebhaber oder wirst du einfach meist so gecastet?
Also ich war erstaunlich häufig irgendwie immer Polizist, so. Junger Liebhaber war ich, glaube ich, noch nie.
Kann ja noch kommen.
Könnte noch kommen, ne?
Bis so
Anfang 40 dann. Ja, also, irgendwie bin ich oft dann irgendwie Polizist, so. Und weiß jetzt nicht, ob mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Es gibt ganz lustige Anekdote, wenn man so beim deutschen Fernsehen Polizist spielt, so Vorabend, aber auch Tatort, also so, und man in Uniform am Set rumläuft, dann gehen die Leute, die da arbeiten, oft davon aus, dass man Statist sei oder Komparse. Das ist ganz interessant. Da hatte ich ganz lustige Begegnungen mit ganz interessanten Kolleginnen und Kollegen, die einen am Catering-Tisch dann irgendwie zur Seite schieben, weil sie sagen, Moment mal, hier ist jetzt erstmal der Hauptcast und die Statisten sind da hinten. So. Und ich habe dann aber immer nicht gesagt, du, ich das ist eine das ist, also ich sag auch was, das ist dann, ich habe auch Text, so, und habe das dann die Leute aber dann meistens immer erst dann quasi vor der Kamera merken lassen, dass ich auch was sagen darf, und das genau, das ist so eine kleine Anekdote zu Polizistenrollen im Hamburger Vorabendfernsehen. Deutschen Vorhabenfernsehen.
Ich dachte, du, das Blaulicht geht an und man zerrt dich in den Wagen und es geht zum Einsatz oder sowas. Also, das habe ich auch schon gehört, dass dann die Polizisten da stehen und sich eben mit dem verkleideten Kollegen unterhalten und sagen, von welcher Wache bist du denn? Oder so. Ja. Naja. Christoph, du hast erzählt, dass du mal Clown warst, bist, werden wolltest. A, B oder C?
Also ich glaube, ich war mal einer. Ich wollte auch, glaube ich, ein ganz großer werden. Jetzt jetzt gerade bin ich, glaube ich, ja, vielleicht bin ich jetzt auch noch ein bisschen einer. Also, ja, aber so ein Stück wie die Gläserne Stadt bietet einem da ein bisschen, sag ich mal, eine kleine Manege. Das geht jetzt bei anderen Inszenierungen nicht so gut, da, sag ich mal, körperlich oder Slapstick oder so. Also, das kommt alles schon so ein bisschen aus der Ecke. Aber so gelernt habe ich das, in Anführungsstrichen, so in so einem Hamburger Kinder- und Jugendzirkus, im Zirkus Mignon. Da ging das los.
Und du kannst auch jonglieren und alles, was dazu
natürlich
gehört, oder?
Einradfahren, Kugellaufen, Keulen jonglieren, das lernt man da.
Also das sind echt mal Qualitäten, die einem im Leben weiterbringen. Mhm. Dieser ganze andere Kram da von der Schule, das kann ich jetzt sagen, weil ich weiß, die Kinder hören nicht zu. Natürlich. Du hast aber auch ganz viel anderes gemacht, eben im Sinne von Schauspielen, was eben nicht nur Clownerie war. Gibt es irgendeine Rolle, die für dich noch so ganz da so oben am Himmel schwebt, wo du denkst, das würde ich gerne einmal, King Lear oder Hamlet? Oder
so im Theater auf der Bühne?
Ja. Und kann auch in Hollywood sein. Also von mir aus würdest du gerne mal mit Christoph Waltz spielen oder mit einer anderen Kollegin?
Also es gibt eigentlich nicht so eine, ich habe jetzt nicht so eine Rolle oder eine Figur im Kopf, wo ich sage, das wäre jetzt mein Ziel oder so, aber ich hätte schon Lust mal was Biografisches zu spielen, wo man sich dann wirklich lange mit, also im Film jetzt, auf der Bühne eigentlich auch, aber wo man sich wirklich mal lange mit jemandem zusammen, mit einer Regie zusammen, mit einer Figur auseinandersetzt und versucht, die wirklich groß zu erzählen. Die Chance hatte ich jetzt so noch, bisher noch nicht.
Da du ja selber auch Regieerfahrung hast, wäre es ja möglich.
Mache ich einfach selber?
Ja.
Ja, stimmt, kann ich auch machen. Ja, ja, fange ich gleich an, mache ich mal.
Was auch das Theater sehr gut kann, ein Rausholen aus, also ich muss zugeben, ich persönlich war, mir ging es nicht gut, als ich ins Theater gegangen bin. Mir ging es hervorragend, als ich rausgegangen bin. Ist das was, was man auch merkt, diese Energie, die da vom Publikum kommt und was man vielleicht auch braucht als Schauspielerin?
Ich glaub, beides ist toll. Wenn die Leute, glaube ich, mit Sorgen kommen und glücklich gehen. Und manchmal möchte man, glaube ich, auch einfach, dass die Leute mit Sorgen wieder gehen. Also, das kommt dann immer so ein bisschen auf den Stoff drauf an.
Was in diesem Fall durchaus auch möglich gewesen wäre, aber ihr habt das Ruder ganz gut rumgerissen und sehr empfehlenswert, Die gläserne Stadt. Welches andere Stück aus dem Schauspielhaus würdest du jemandem empfehlen, dem das gefallen hat? Also mir wurde gesagt, Anna Karenina wäre auch noch ganz gut.
Ich glaube, die Abende von dem Clemensin-Knecht sind alle ganz toll. Würde ich unglaublich gerne mal mitspielen, aber da kommt man nicht so, da muss man auch erstmal rein in diese Gang.
Ja, könntest du ja einfach mal im Radio sagen, vielleicht funktioniert.
Könnte man das im Radio mal sagen. Ja, würde ich unglaublich auch gerne mal mitmachen bei denen. Victor Bodo hat noch das Schloss inszeniert vor 4 Jahren. Das ist, also wer dieses ganze, sag ich mal, atmosphärische mit Geräuschen und einem unfassbaren Bühnenbild und tollen Kostümen und viel Akrobatik mag, uns noch nicht gesehen hat, das Schloss kann ich auch sehr empfehlen.
Das spielt ihr am 7. März nochmal, wie ich gerade der Internetseite hier entnehmen kann. Also auch das. Sehr schön. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Woran arbeitest du gerade? Kannst du das sagen? Gibt es da irgendwie schon das nächste?
Ich arbeite gerade am Ausruhen. Eine Woche habe ich jetzt keine Proben und dann fange ich an mit der nächsten Produktion Antiope. Da kann ich aber noch gar nichts zu sagen. Ich versuche mich damit kurz nicht zu beschäftigen und einmal kurz die letzte Arbeit sacken zu lassen, mich einmal ganz kurz irgendwie wieder auf das normale Leben, das echte Leben konzentrieren und dann wieder kopfüber rein ins Theater.
Halleluja. Christoph Jöde, vielen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst.
Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast bei Moderator Götz Bühler war der Schauspieler Christoph Jöde. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender Byte FM.